Achso, braucht jemand Unterlagen zur Übersetzung? Sergej macht Übersetzung, ne? Du nicht, Jana, oder? Dann lasst uns noch einmal gemeinsam beten. O großer Gott und Vater, hab herzlich Dank für dein Wort, das wir auch heute Morgen wieder betrachten dürfen. Danke für den Segen, den du uns gibst darin, und bitte gib mir die rechten Worte, es weiterzugeben und auszulegen, und gib uns allen offene Herzen, sodass wir es verstehen, dass wir es aufnehmen und dass wir es behalten und ausführen. Danke, Herr, dass du uns durch dein Wort lenkst und leitest und uns Orientierung gibst. Wir preisen dich dafür. Amen. Es soll heute weitergehen im Korintherbrief. Carsten hatte ja letztes Mal schon angedeutet, dass wir jetzt eine Partnerschaft, ein Bündnis, ich weiß auch nicht, eine Arbeitsgemeinschaft gegründet haben und jetzt uns abwechseln. Das heißt, ich mache jetzt sozusagen den nächsten Abschnitt weiter und mal schauen, wie das jetzt weiter so läuft. Ich habe gedacht, dann der übernächste Abschnitt, den könnte Carsten dann wieder übernehmen. Der hat viel mit Anatomie zu tun. Denn der ganze Text im Kapitel 12, das wäre jetzt dran, wäre dann doch, glaube ich, für einen Sonntagmorgen ein wenig viel gewesen. Deswegen habe ich gedacht, nehmen wir heute erstmal nur den ersten Teil ins Visier. 1. Korinther, Kapitel 12, die Verse 1 bis 11. Und überschrieben habe ich das mal mit Geistlichkeiten oder aber auch geistliche Gaben. Aber dieses Wort Gaben steht da eigentlich gar nicht, sondern Charisma. Daher kommt Charismatik. Aber kommen wir zunächst zum Text, den ich heute aus der Einheitsübersetzung lese. 1. Korinther 12, wer mit aufschlagen möchte, die Verse 1 bis 11. Was fehlt dir noch, Otto?
Licht.
Licht aus? Kann man das sonst nicht erkennen? Dann mach gerne aus, ja. Na, das war der falsche. Sehr gut. Ja, oh ja, so sieht man es besser. Prima, Dankeschön. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in demselben Geist, in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen unterschiedene Arten von Zungenreden, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. So viel zum Text für heute. Lasst gerne in der Bibel einen Finger drin, dann könnt ihr nochmal nachschlagen. Ich komme immer wieder auf den Text zurück. Das Ganze schließt ja an das, was wir formal letztes Mal gehört haben von Carsten. Und der Vers 1 beginnt hier in der Übersetzung so schön mit auch. Elberfelder liest am Anfang, was aber die geistlichen Gaben betrifft oder auch über die Gaben des Geistes, möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen. Das ist im Grunde so eine Art Aufzählung, ohne dass eigentlich was davor kommt. Also es ist irgendwie nur ein Punkt. Aber das hatten wir das letzte Mal ja auch schon. Da waren wir mit dem auch, also das schließt sich sozusagen an, da waren wir im 1. Korinther Kapitel 11, Vers 17. Und dort heißt es, wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich und so weiter. Das hatten wir ja jetzt. Und im Grunde ist das jetzt vielleicht dieses Zweitens. Denn im 1. Korinther 11, da fehlte uns das ja. Da gab es irgendwie kein Zweitens von Paulus. Aber jetzt kommt ein auch oder ein übrigens oder ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, übersetzt hier die neue Genfer Übersetzung, da nimmt er jetzt vielleicht den zweiten Teil mit dazu, so dass, wenn wir uns dann so eine Art Gesamtüberblick über die beiden Kapitel verschaffen wollen, wir vielleicht im Kapitel 11 in den Versen 18 bis 34, der Text vom letzten Mal, die katastrophalen Zustände beim Herrenmahl vorfinden und jetzt dann heute in dem Text die katastrophalen Zustände bei und um und mit den Geistesgaben. Also als zweiter Teil. Nun sagt Paulus ja, er würde irgendwelche Fragen beantworten. Das sagt er schon früher in dem Brief. Und auch hier wird es so ein bisschen angedeutet, dass es scheinbar darum geht, dass die Korinther an ihn gewisse Fragen haben. Wir haben uns ganz am Anfang, das ist schon sehr lange her, kurz so ein bisschen damit beschäftigt, dass es vielleicht auch noch andere Briefwechsel gegeben haben muss, die uns heute nicht erhalten sind. Also zumindest das, was wir jetzt als ersten Korintherbrief haben, ist wahrscheinlich mindestens der zweite, den Paulus an die Korinther geschrieben hat. Zwischendurch gibt es wahrscheinlich mindestens einen Brief, der von den Korinthern zu Paulus gegangen ist. Und dann lesen wir ja auch, dass da von der Chloe verschiedene Informationen übermittelt wurden, also und auch von einigen anderen, Stephanas und Fortunatus und Archaikus, lesen wir in Kapitel 16. Da gab es also einen regen Austausch, der uns leider nicht überliefert ist. Mit anderen Worten, wir haben diese Fragen leider nicht vorliegen, die Korinther damals gestellt haben. Wir können eigentlich bei den Fragen nur mutmaßen, nur spekulieren, was das denn gewesen sein könnte. Aber zumindest lassen sich einige Fragen stellen, die Paulus hier beantwortet. Er geht also zum Beispiel auf das Thema ein, was sind eigentlich Geistesgaben? Wie viele gibt es? Oder gibt es mehrere? Gibt es unterschiedliche? Könnte auch eine Frage der Korinther gewesen sein. Hat jeder Gläubige eigentlich welche? Oder gibt es das nur für bestimmte, für einige? Und woher weiß ein Mensch, welche Geistesgaben er eigentlich hat? Wie wichtig sind sie jeweils für das Leben des einzelnen Christen oder für das Leben in der Gemeinde? Sind die Gaben unterschiedlich viel wert? Was ist die Geistestaufe und wie steht sie im Zusammenhang mit den Geistesgaben? Gibt es alle Gaben während der gesamten Zeit der Gemeinde, während des gesamten Gemeindezeitalters oder sind manche nur für einen besonderen Zeitpunkt, einen besonderen Zweck, einen besonderen Moment gedacht? Und letztlich können die Gaben nachgeahmt, also gefälscht werden? Und wie können Gläubige das feststellen und gegebenenfalls die richtigen von den falschen Gaben unterscheiden? Das sind viele Fragen, die sich auch nicht in 11 Versen beantworten lassen, aber wir werden schon heute die eine oder andere Antwort finden auf die eine oder andere Frage. Und dann steht uns ja noch einiges bevor. Das Thema Sprachenrede kommt so richtig erst im Kapitel 14. Geht es dann damit richtig los, da werden wir dann noch hinkommen, so der Herr will und wir leben. Aber ist auch in unserem Text ist schon eine ganze Menge drin. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern, heißt es im Vers 1. Paulus möchte also diese Fragen beantworten und Klarheit über das Thema Geistesgaben schaffen. Und im Vers 2 geht es dann weiter. Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Oder in der Elberfelder Übersetzung, ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. Das heißt, Paulus erinnert hier zunächst einmal die Korinther an ihre Vergangenheit, an den Hintergrund, den sie hatten. Und um das besser verstehen zu können, was Paulus dann im Weiteren schreibt, sollten wir uns das noch einmal in Erinnerung rufen bzw. anschauen. Damals waren die Menschen dort in Korinth geprägt von den Religionen um sie herum, also von den Glaubensrichtungen, die es da gab. Und das hatten die Römer irgendwann von den Griechen übernommen. Und die wahrscheinlich dann irgendwann, lässt sich das zurückverfolgen, bis zu Nimrods Frau oder gibt es dolle Theorien darüber, will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Jedenfalls war das eine Art mystische Religion. Und diese damalige mystische Religion hatte gewisse Eigenschaften. Diese Merkmale der antiken Religion waren zum einen die Ekstase, also der Versuch, übernatürliche und sinnliche Vereinigungen mit einer Gottheit herzustellen. Da hat man versucht, durch verschiedene Praktiken einen besonderen Bewusstseinszustand zu erreichen. Das gab es also in den heidnischen Kulten. Und etwas, was man davon differenzierte, der Enthusiasmus. Da ging es dann um Wahrsagerei, um Zukunftsdeutung, um Ratschläge, also noch etwas mehr als nur ein erweiterter Bewusstseinszustand, sondern tatsächlich Kontakt mit dem Jenseits, um daher eben auch Botschaften zu bekommen, Prophezeiungen, Träume, Visionen. Alles das findet man bis heute in unserer Gesellschaft, in verschiedenen Religionen. Und Paulus kritisierte viele Praktiken, die die Korinther damals aus dieser Religion, aus dem, was sie vorher kannten und auch aus dem, was sie umgab, mit in die Gemeinde gebracht haben. Und die verschiedenen Praktiken, die man verwendet hat, um Ekstase und Enthusiasmus zu erzeugen, die passten eben auch nicht so gut zum christlichen Glauben. Da war viel mit Musik, mit Tanz, mit Alkohol, andere Rauschmittel, sexuelle Freizügigkeit, zum Teil Orgien, Schlafentzug und Fasten gehörten auch mit dazu. Bei der Gelegenheit habe ich gelesen, dass die Fastenzeit vor Ostern, die ja in den Kirchen relativ fest etabliert ist, wohl eher auf einen heidnischen Brauch zurückzuführen ist, als auf irgendetwas, was irgendwelche christlichen Wurzeln hätte. Wahrscheinlich hat die Kirche das dann wieder mit einem neuen Deckmäntelchen versehen, um es irgendwie zu integrieren. Das aber nur am Rande. Auch heute noch gibt es diese Dinge und gibt es solche Offenbarungen. Ich habe mal beispielhaft von dem Neil Donald Walsh ein Zitat herausgesucht aus einem Buch, das er selber veröffentlicht hat mit dem Titel Gespräche mit Gott. Das habe ich schon vor längerer Zeit kennengelernt über einen Esoteriker, den ich kannte. Und der mir dann erzählte irgendwann, er geht regelmäßig zum Hauskreis und da lesen sie Gespräche mit Gott. Das ist also so ein Buch von diesem Walsh und das hat inzwischen eine Auflage, Gesamtauflage weltweit von mehr als 10 Millionen Exemplaren. Ist also auch nicht irgendwie irgend so was Unwichtiges, das ist schon ganz stattlich. Und er hat inzwischen auch, das sind inzwischen 3 Bände und dann schreibt er natürlich weiter und er schreibt da zum Beispiel in Band 3 auf Seite 9, Zitat, Zu meiner Überraschung antwortete Gott. In meinem Inneren hörte ich eine Stimme, die mir zuflüsterte, was ich ganz automatisch aufschrieb. Ich nahm ein Diktat auf. Das ist also in unserer heutigen Zeit ein Mensch, der von Gott oder das, was er Gott nennt, irgendwelche Botschaften zu bekommen meint, die er dann aufschreibt. Und das wäre zum Beispiel dieser Enthusiasmus, den es damals auch schon gegeben hat, wo die Menschen außerhalb der Kommunikation mit dem wahren Gott eben Offenbarungen, Prophezeiungen, Visionen und Träume haben und die dann natürlich auch an andere Leute in Form von Lehren weitergeben. Ähnlich ist das im Islam im Grunde genommen auch. Auch da soll der Prophet Mohammed die Dinge, die er im Koran aufgeschrieben hat, ja sich nicht selbst ausgedacht haben, sondern von einem Engel bekommen haben oder von Gott direkt selbst. Interessant finde ich jetzt, wenn wir uns diese Gedanken machen, wie passt das zu den stummen Götzen aus Vers 2? Da sagt Paulus ja gerade, als ihr Heiden wart, wurdet ihr zu den stummen Götzen fortgerissen. Passt ja eigentlich nicht, ne? Wenn es auch tatsächlich solche Praktiken gibt in diesen Religionen. Nun, ich denke, der Zusammenhang ist einfach der, dass die stummen Götzen ja in der Regel von Menschen gefertigt werden und insofern letzten Endes eigentlich nur Masken des Satans sind, der sich aber ja sehr wohl dahinter befindet. An einer anderen Stelle heißt es, was sie den Götzen opfern, opfern sie aber den Dämonen. Das heißt, natürlich, auch wenn die Götzen selber stumm sind, weil es eben nur Materie, nur eine Maske ist, steckt dahinter eine Macht des Satans, des Teufels, des Widersachers, die auch Kraft hat, die auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle Dinge leisten kann, aber die eben die Gegengewalt, die Gegenkraft zu dem ist, was der Herr tut und was er möchte. Aber Petrus geriet doch auch in Verzückung und hat dann irgendwie eine Vision gesehen von so einem Tuch, das irgendwie aus dem Himmel kam. Oder Paulus hörte unaussprechliche Worte, schreibt er selber in 2. Korinther 12, Vers 4. Oder empfing Worte, das hatten wir jetzt gerade letztes Mal, ne? Wie Paulus sagt, wie ich vom Herrn empfangen habe. Ne? Und dann erzählt er, wie das Mahl gefeiert werden soll. Und daher stellt sich natürlich, wenn wir jetzt das nebeneinander sehen, zwangsläufig die Frage, wie können wir eigentlich entscheiden, ob eine Offenbarung oder ob ein Phänomen oder ob eine Prophetie oder ein Traum eigentlich von Gott kommt oder eben nicht. Also ob es ein Original ist oder eine Fälschung. Und da kommt Paulus jetzt gleich am Anfang drauf zu sprechen und gibt ein Entscheidungskriterium. Ich lese nochmal den Vers 3. Dort heißt es, darum erkläre ich euch, keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Kann man vielleicht heutzutage salopp auch mit dem Sprichwort formulieren, wer zahlt, bestimmt die Musik. Oder um mit den Worten Jesu zu sprechen, aus Lukas Kapitel 6, Vers 45, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Also ich denke, es geht hier nicht darum, dass ein ungläubiger Mensch nicht diese Worte aussprechen könnte, Jesus ist der Herr. Im Gegenteil, wir hören ja sogar davon, dass Jesus sagt, nicht diejenigen, die Herr, Herr sagen, steht in Matthäus Kapitel 7, Vers 21, kommen in das Reich der Himmel, sondern die, die seinen Willen tun. Also da gibt es ja offensichtlich Menschen, die sagen, Herr, Herr, meint es aber eigentlich gar nicht so. Was Paulus hier sagen möchte, denke ich, ist tatsächlich, dass wenn Menschen prophetisch reden und sich äußern, dass man anhand dessen, was sie äußern, was sie sagen und wie sie sich darstellen, entscheiden kann, ob etwas von Gott ist oder ob es eben nicht von Gott kommt. Der eine Ausspruch, der hier genannt wird, ist, Jesus sei verflucht. Wer das also sagt, der ist kein, also redet nicht aus Gott. Zunächst einmal ist das ja eine Formulierung der Ablehnung des Herrn. Wenn irgendjemand sagt, Jesus sei verflucht, dann ist schon ganz offensichtlich, dass der den Herrn offensichtlich ablehnt. Vielleicht geht diese Bezeichnung aber auch zurück auf die Gnostik. Wir haben uns mit Gnosis schon mal beschäftigt, ein bisschen intensiver. Ich will das hier nur kurz zusammenfassen. Die Idee von der Gnosis war, dass die Gnostiker gesagt haben, also Gnosis, dieser Begriff, bedeutet Erkenntnis. Und die Gnostiker haben ganz viel Wert auf das Geistige gelegt, also auf die Erkenntnis, auf die sauberen und reinen Gedanken und haben auf der anderen Seite davon dann das Körperliche abgelehnt und haben gesagt, das Körperliche ist eigentlich schmutzig, das Körperliche vergeht sowieso, deswegen könne man mit dem Körper angeblich auch machen, was man wolle. Und für einen Gnostiker war es deswegen auch eine fürchterliche Vorstellung, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Dann hat er ja seinen alten fürchterlichen Körper behalten. Und für die Gnostiker war es auch eine fürchterliche Vorstellung, nach dem Tod wieder ihren eigenen alten Körper bekommen zu müssen, denn den wollten sie ja eigentlich loswerden. Vielleicht war das auch eine Schwierigkeit, warum dann die Gnostiker zu dieser irrigen Annahme gekommen sind und gesagt haben, ja, das ist im Grunde, Jesu Kreuzigung war der Tod seines Körpers und insofern lebt er jetzt nur noch geistlich. Also da hat es ja die erstaunlichsten Irrlehren gegeben, von denen wir an ganz vielen Stellen lesen. Vielleicht ist es auch eine Anspielung auf 5. Mose Kapitel 21, Vers 23 aus dem jüdischen Hintergrund, denn dort steht ganz eindeutig, dass derjenige verflucht ist, der am Holz hängt. Verflucht ist, der am Holz hängt, damit ist gemeint, dass jemand gekreuzigt wurde und deswegen von Gott verflucht sei. Und so könnte man dann auch interpretieren, dass irgendjemand das falsch interpretiert und dann sagt, Jesus sei verflucht. Demgegenüber steht dieser Ausspruch, Jesus ist Herr und eben nicht nur im Sinne von Herr, Herr sagen, sondern das ist ja letzten Endes ein Bekenntnis. Und zwar ein Bekenntnis der Gottessohnschaft und damit auch der Göttlichkeit Christi. Ne, wenn jemand sagt, Jesus ist Herr, dann sagt man damit, Jesus ist der Herr, der Gott, von dem er auch behauptet, dass er das ist. Das ist also dahinter, steht dahinter, das ist damit gemeint. Das ist letzten Endes ein Ehren des Herrn. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Entscheidungskriterium, das Paulus hier sehr pointiert darstellt. Die allermeisten Aussagen lassen sich ganz gut zwischen diesen beiden Polen einordnen. Es mag schwierige Grenzfälle geben, bei denen das nicht so einfach ist, aber bei den allermeisten Dingen, habe ich die Erfahrung gemacht, kann man ziemlich schnell sagen, wenn man die untersucht, sind es Dinge, die den Herrn ehren, die ihn groß machen? Sind es Dinge, die sagen, Jesus ist der Herr? Oder sind es Aussprüche und Dinge, die den Herrn eben nicht ehren und die ihn vielleicht sogar abwerten und letzten Endes dann sagen, Jesus sei verflucht, auch wenn es vielleicht nicht jeder immer so aussprechen will? Ich habe aber auch schon mal gehört von irgendjemandem, der gesagt hat, er hätte irgendwo mal Zungenreden erlebt und irgendjemand hätte Fluchworte ausgesprochen in diesem Zusammenhang, in einer fremden Sprache, die er ausgerechnet verstand, weil er aus irgendeinem anderen Land kam. Aber das ist natürlich anekdotisch und vom Hörensagen. Ich wüsste nicht, ob es darüber statistische Erhebungen gibt. Die Frage, die sich stellt, ist eben, wie wir bestimmte Erscheinungen einordnen. Und wenn wir dieses Kriterium verwenden, macht es den Herrn groß oder entehrt es den Herrn, dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Kriterium an der Hand, das auch in der Praxis nützlich ist. Die Korinther haben das, glaube ich, auf eine andere Art versucht. Wenn ich Paulus hier richtig verstehe, dann war bei den Korinthern eher entscheidend, wie extravagant oder wie außergewöhnlich oder wie selten oder wie fantastisch, sensationell die jeweilige Gabe war, die hier irgendwo praktiziert wurde. Und da war dann nicht so wichtig, ob die jetzt eher von Gott oder eher woanders herkommt. Das haben sie scheinbar nicht so gut differenziert. Und insofern kann es aber auch für uns heute ein gutes Kriterium sein, solche Unterscheidungen zu treffen. Häufig wirkt der Herr eben nicht sensationell, sondern eher still. Aber trotzdem wirkt der Geist immer zur Ehre Gottes und vor allem zur Ehre des Herrn Jesus. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das Buch hieß ja eben auch Gespräche mit Gott. Ne? Also gibt viele Leute, die reden von Gott. Die sagen auch, sie hätten irgendwas mit Gott, von Gott oder was auch immer, meinen aber jemanden ganz anderes als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und als den, der Fleisch geworden, Mensch geworden ist und in der Person Jesu Christi auf diese Erde gekommen ist. Also, wenn Menschen Gott sagen, meinen sie damit noch nicht unbedingt den christlichen Gott. Herr Jesus, also den Herrn Jesus dann als Christus anzuerkennen, das geht nochmal einen deutlichen Schritt weiter. Ja, nach diesem Erste-Hilfe-Kurs, im Grunde genommen für die erste Entscheidung, geht Paulus jetzt Schritt für Schritt immer intensiver auf verschiedene Geistesgaben ein und stellt sie zunächst einmal vor, die verschiedenen Geistesgaben, nachdem er vorher die Quelle darstellt in den Versen 4 bis 6. Dort heißt es, ich lese ab Vers 4, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Im Grunde genommen haben wir hier eigentlich so eine Art Formulierung der Dreieinigkeit. Geist, Gott und Herr, also der Herr Jesus. Und diese Dreieinigkeit ist die Quelle von ganz vielen Dingen drumherum, die in drei große Kategorien aufgeteilt sind. Dienste, wirksame Kräfte und Gnadengaben. Das sind also die drei, die hier in diesen drei Versen vorkommen. Und das Ganze soll jetzt zum Nutzen geschehen. Elberfelder liest nur zum Nutzen. In vielen anderen Übersetzungen, auch in der Einheitsübersetzung, steht zum Nutzen der Gemeinde. Das geht nicht so sehr direkt aus dem Wort hervor, aber schon aus dem Gesamtkontext, dass hier der Nutzen für alle und insbesondere auch der Nutzen für Gott und für Christus gemeint ist. Aber auf jeden Fall sollten die Geistesgaben nicht zu Missgunst und Spaltung führen. Und das war scheinbar bei den Korinthern der Fall. Die haben dann gesagt, na, ich bin aber besser, weil ich die und die Geistesgabe habe. Und dann gab es eine Gruppe, die dem hinterhergelaufen ist, ne, hatten wir am Anfang gesehen. Also auf keinen Fall sollen die Geistesgaben zu Spaltung und Missgunst führen, sondern zum Nutzen der Gemeinde. Gut, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist dieser Zusammenhang eigentlich so wichtig, so elementar? Warum geht Paulus da so intensiv drauf ein? Und ich glaube, das hängt zusammen damit, dass die Religionen damals sehr stark geprägt waren durch magisches Denken. Magisches Denken ist ein sehr gegenstandliches Denken. Ich habe da mal aus Wikipedia ein paar Kriterien herausgeschrieben von Thomas Grüter, der als Charakteristika von magischem Denken verschiedene Wirkungen nennt. Zunächst einmal können Gegenstände Eigenschaften ihrer Besitzer übertragen. Das gibt es selbst bei, also in der Apostelgeschichte, ne, bei Paulus, wo dann einige Schweißtücher von Paulus irgendwo auf Kranke gelegt haben, die dann geheilt wurden. Also das ist so typisch magisches Denken, ne, wenn man sowas anfängt. Gegenstände können die Eigenschaften ihres Besitzers übertragen. Oder Dinge, die eine Eigenschaft gemeinsam haben, sind auch in anderem ähnlich. Das ist vielleicht nach dem Prinzip, ich habe von dem Anthropologen Edward Burnett noch einen Begriff hier gehabt. Der Anthropologe Edward Burnett, heißt es auch bei Wikipedia, prägte den Begriff assoziatives Denken als eine Form des vorrationalen magischen Denken, das noch immer in Stammeskulturen zu beobachten ist. Die Grundannahme besteht darin, dass zwei Gegenstände aufgrund ähnlicher Gestalt aufeinander Einfluss nehmen. Zum Beispiel reiben die Azande, ein afrikanischer Stamm, Bananenstauden mit Krokodilzähnen ab, um ihre Erträge zu sichern. Da die Krokodilzähne wie Bananen gekrümmt sind und nachwachsen, sobald sie ausfallen, glauben die Azande, dass die Krokodilzähne ihre positiven Eigenschaften durch Reibung auf die Stauden übertragen können. Ein typischer Analogieschluss. Und genau das ist auch die Grundlage der Homöopathie, einer weit verbreiteten Medizinform bei uns. Also genau hat das angefangen mit Kuhpocken damals, die dann übertragen wurde auf die menschliche Pockenkrankheit. Und so hat sich das dann auch weiterentwickelt. Dieser Analogiegedanke ist also in der Homöopathie tief verhaftet und gehört im Grunde in den Bereich des magischen Denkens. Außerdem gehört dazu, davon auszugehen, man könne die Außenwelt durch Worte, Formeln, Sprüche oder bloße Gedanken beeinflussen. Oder eben die Zukunft sei vorhersehbar, bestimmte Dinge oder Vorgänge hätten eine Vorbedeutung und ohne Verbindung zu künftigen Ereignissen. Symbole, zum Beispiel Amulette, hätten eine Wirkung. Bestimmte Menschen hätten übernatürliche Kräfte oder können Wesen mit solchen Kräften in ihren Dienst zwingen. Und Geister, Götter oder Geheimgesellschaften können voneinander getrennte Ereignisse oder Phänomene verbinden. Das ist, die Liste ist übernommen von Wikipedia, Quelle steht unten. Das ist im Grunde genommen genau entgegengesetzt von dem Typus, von der Idee her, zum biblischen, zum geistlichen Denken. Das ist also quasi genau das Gegenteil davon. Denn hier haben wir nicht mehr eine Quelle, so wie das beim Herrn der Fall ist, eine Quelle, aus der alles kommt, sondern ganz viele Quellen, ganz viele individuelle. Das eine Amulett, der eine Gott hier, der andere Gott dort, dann irgendwelche Symbole, dann irgendwelche Gedanken. Wenn man mal so ein bisschen sich mit dem Feld der Esoterik beschäftigt, dann stellt man sehr schnell fest, das ist riesengroß. Da gibt's alles. Und was es nicht gibt, das kann man sich dann auch vorstellen und dann kann man es im Zweifel auch schaffen. Und das ist also im Zweifel dann auch, funktioniert es dann auch. Also ganz viele Leute entwickeln das dann auch weiter. Es ist also ein unglaublich komplexes und großes Feld, wo man nie zum Ende kommt. Und insofern genau das Gegenteil von dem biblischen Ansatz. Der biblische Ansatz hat den Herrn im Zentrum. Und von Gott geht alles aus und zu Gott kehrt auch alles zurück. Es ist also nicht ein unübersichtliches System und auch nicht irgendwie eine Sammlung von stetig immer weiter wachsenden Büchern. Ich meine, die gibt es trotzdem, wenn man sich den SCM-Verlag anguckt. Aber die Bibel ist für sich so abgeschlossen. Da steht alles drin, was wir brauchen. Und das kommt eben von Gott, dem einen, und ist etwas total anderes als das magische Denken, das davon ausgeht, dass es aus ganz vielen Quellen verschiedene Dinge gibt und man muss nur den richtigen Zauberspruch zur richtigen Zeit aufsagen, dann wird es auch besser mit der Krankheit. Ich meine, so ist es eben gerade nicht. Na, an der Stelle, wo die Jünger dann einmal die Krankenheilung nicht vollziehen konnten, da war Jesus mit einigen Jüngern auf dem Berg der Verklärung und kam dann wieder runter und die anderen Jünger hatten versucht, einen Geist auszutreiben. Das hat nicht geklappt. Dann sagt Jesus, nicht ihr habt die falschen Formeln benutzt oder ihr hättet irgendwie das anders machen müssen, sondern dieser Geist lässt sich nur austreiben durch Gebet und Fasten. Das heißt, er hat die Intensität ihres Glaubens im Grunde genommen kritisiert und ihnen nicht irgendeine Ritual an die Hand gegeben oder ein Sprichwort, um bestimmte magische Praktiken durchführen zu können. Das Thema greift Paulus auch in anderen Briefen mal wieder auf, an der einen oder anderen Stelle ganz besonders intensiv im Epheser- und im Kolosserbrief, wo da von die Rede ist, dass eben verschiedene magische Dinge, natürlich Mächte und Kräfte existieren, aber der Herr ist darüber erhaben. Also ein Vers dazu steht zum Beispiel in Epheser Kapitel 1, Verse 20 bis 21. Ab 20 geht es eigentlich erst los. Ich lese aber schon ab Vers 19, damit der Zusammenhang klar wird. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, Vers 20, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Das ist also auch eine Anspielung auf das magische Denken, denn da war der Name eines Wesens sehr wichtig, um es beschwören zu können. Der Jesus steht aber über dem allen. Da ist nicht wichtig, welches Wesen jetzt welchen Namen hat und wie man es beschwört, sondern alle Gewalt und Macht und alles, was man sich so vorstellen kann und noch jeden Namen, den es schon gibt und auch vielleicht einer, der noch kommt, alles das steht unter dem Herrn und ist ihm untertan, denn Christus, der Herr, hat gesiegt. Und das ist eben das Gegenteil von dem magischen Denken, wo man davon ausgeht, dass ganz viele Geister noch ganz viel Einfluss an ganz vielen unterschiedlichen Stellen hat. Der Nutzen, den ziehen wir dann daraus für die ganze Gemeinde. Aber welche Geistesgaben gibt es denn nun eigentlich, die Gott gegeben hat, damit die Menschen sie für die Gemeinde benutzen können? In der Elberfelder Bibel ist dieses Wort Gaben so in spitzen Klammern gesetzt, ne, im Vers 1, weil da eigentlich sowas steht wie die Geistlichen, also die geistlichen Dinge, nämlich die Gaben Gottes, die Charismen. Das wird halt dann häufig mit Geistesgaben übersetzt und deswegen habe ich aber auch die Überschrift so gewählt. Das sind im Grunde Geistlichkeiten, das sind also Dinge, die Gott gibt. Ich lese mal die Verse 7 bis 10 noch einmal, dort werden sie aufgezählt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft. Einem anderen immer in einem Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen. Einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken. Einem anderen prophetisches Reden. Einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede. Einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das sind jetzt erstmal nur die Gaben. Auf die Dienste geht Paulus dann später ein. Und was wirksame Kräfte sind, das ist immer die Frage, ob sich das da so abgrenzen lässt. Auch Sprachenrede wird nochmal ein Thema sein, dann in Kapitel 14, habe ich schon gesagt. Weisheit mitteilen und Erkenntnis vermitteln. Es gibt Ausleger, die versuchen, diese Gaben gegeneinander abzugrenzen und sagen dann, ja, das eine ist mehr in die Richtung, das andere ist mehr in die Richtung. Ich weiß nicht, ob man das so kann. Ich habe auch den Eindruck, das will Paulus gar nicht unbedingt damit erreichen. Er schreibt zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 12, in den Versen 6 und 8, nochmal eine andere Liste von Gaben, die aber deutlich weniger umfangreich ist und insofern im Moment so zwei Listen an verschiedenen Stellen gibt, dann ist immer die Frage, ob sich das wirklich so klar charakterisieren lässt, also ob es hier um eine Taxonomie geht. So möchten wir das ja am liebsten immer, ne? So Schubläden. Für jede Gabe eine Schublade und man kann dann immer ein bestimmtes Phänomen, das man beobachtet, in die richtige Schublade tun und weiß dann, das ist die Gabe, das ist die Gabe. Das heißt ja, wir möchten es verstehen, wir möchten es in unseren Schrank kriegen und irgendwie kontrollieren können. Und ich glaube, das passt oft nicht bei Gott, denn der Herr lässt sich von uns nicht kontrollieren und ist auch so komplex, dass wir ihn nicht verstehen können, sondern nur bedingt. Wir können nur verstehen, was er uns offenbart hat. Und das ist schon eine ganze Menge. Aber wenn wir dann auf die Idee kommen, Kategorien zu erstellen und versuchen dann verschiedene Geistesgaben in irgendwelche Schubladen einzusortieren, auch wenn die Bibel uns vielleicht ein paar Beispiele vorgibt, dann ist es, glaube ich, ein Schritt zu weit. Das ist, glaube ich, nicht das, was Paulus hier möchte. Er möchte vielmehr Anregungen geben, Beispiele geben und zeigen, welche Gaben eben von Gott kommen. Denn um diese Frage ging es ja. Und natürlich kommt Weisheit mitteilen und Erkenntnis vermitteln von Gott. Und er begab damit Menschen, damit die in der Gemeinde dafür dienen. Interessant finde ich Glaubenskraft. Glaubenskraft müsste doch eigentlich jeder haben. Ich meine, sonst kann er nicht glauben. Aber ich denke schon, dass es Personen gibt, die besondere Weise Glauben vorleben und damit auch ein Vorbild für andere Menschen sind. Was ich, der Waisenvater von Bristol, Georg Müller zum Beispiel, hatten wir auch schon mal von gehört, den kann man, denke ich, als Glaubensvorbild bezeichnen. Und ich glaube schon, der hatte deutlich mehr Glauben als ich. Insofern ist Glaubenskraft vielleicht auch eine besondere Gabe, die der Herr in Situationen hinein austeilt zum Dienst der Gemeinde. Krankheiten heilen kommt vor. Und Machttaten wirken, Wunderwirkungen. Auch das lässt sich ja nicht so ganz gegeneinander abgrenzen. Eine Heilung einer Krankheit ist ja im Grunde auch eine Wunderwirkung. Ist also vielleicht ein allgemeinerer Begriff, der noch etwas weiter gefasst ist. Machttaten heißt es in der Einheitsübersetzung, ohne dass das hier näher konkretisiert wird, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Im Grunde genommen können wir da eigentlich alles, was wir im Neuen Testament so an Wundern lesen, drunter fassen. Prophetisches Reden, Weissagung, das ist zum einen das Sprechen von Gottes Wort in eine Situation hinein. Das ist zum anderen aber auch das Vorhersehen zukünftiger Ereignisse. Geister unterscheiden. Das ist eine Gabe, die man dann braucht für die Dinge, die dann so dazwischen liegen, zwischen den beiden Polen, ne, wo man nicht ganz sicher ist, ist das jetzt eine Gabe, die oder eine Auswirkung, die den Herrn ehrt, oder eine Auswirkung, die den Herrn eher verflucht, in irgendwelchen Grenzfällen. Da braucht man dann vielleicht die Gabe, Geister zu unterscheiden, um da tiefer und spezifischer darauf eingehen zu können. Verschiedene Arten von Zungenreden, Arten von Sprachen werden genannt und die Übersetzung der Zungenrede und Auslegung der Sprachen als eine beispielhafte Aufzählung. Wie viele es jetzt genau gibt, also ob das eine vollständige Liste ist, das denke ich, bleibt unklar. Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch mehr gibt, beziehungsweise die Grenzen sind eben auch nicht ganz trennscharf. Aber es gibt zum Beispiel im 1. Petrus Kapitel 4, Vers 11 zumindest eine Unterscheidung, wo man sagen kann, dass es auf der einen Seite vielleicht Rede und auf der anderen Seite Dienstgaben gibt. Also diese Unterscheidung in so zwei grobe Kategorien macht Petrus da. Insbesondere sind es aber keine Talente. Und das wird, glaube ich, ziemlich deutlich, wenn man diese Liste sieht. Talente sind ja etwas, was Gott in uns als natürliche Begabung hineingelegt hat, was aber völlig unabhängig vom Glauben irgendjemand ausführen kann. Also ein guter Musiker muss nicht Christ sein, um guter Musiker sein zu können. Und ein guter Handwerker, der vielleicht handwerkliches Talent hat, der kann auch ein guter Handwerker sein, wenn er ungläubig ist und wird kein besserer Handwerker dadurch, dass er gläubig wird, sondern vielleicht ein besserer Mensch, aber nicht ein besserer Handwerker. Und insofern sind diese Gaben eben etwas anderes, weil sie Gläubigen gegeben worden sind von Gott für die Gemeinde. Und hier ist eben auch nichts von Talent die Rede, sondern hier geht es tatsächlich um übernatürliche Dinge, übernatürliche Befähigungen, die durch den Geist in den Menschen gewirkt worden sind. Und scheinbar gab es Spaltungen darüber in Korinth. Und Paulus weist dann im Vers 11 abschließend noch einmal darauf hin, dass alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Also nicht wie derjenige, der begabt wird, will, sondern wie der Geist will. Er ist jetzt hier der Geist, der zuteilt. Das heißt, letzten Endes entscheidet Gott, wer welche Gabe bekommt. Und da hilft es dann überhaupt nicht zu sagen, Edge, ich habe aber eine bessere Gabe, neidisch zu sein auf einen anderen, ein Gegeneinander zu produzieren, das bringt alles überhaupt nichts. Sondern Gott gibt die Gaben in seiner Weisheit, der im geringsten treu ist, den wird er vielleicht auch über vieles setzen, das ist ein biblisches Prinzip, das dahinter steht. Aber trotzdem entscheidet Gott, wem er wann welche Gaben gibt, und zwar, damit die Gemeinde gemeinsam zusammenarbeitet, zusammenwächst und immer mehr zum Herrn hinwächst. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Schreibt Paulus in Römer Kapitel 11, Vers 36. Und ich glaube, das ist auch hier seine Intention, dass es eben darum geht, die Gaben, wir werden die uns ja noch näher angucken, was sich dahinter verbirgt und was das so im Einzelnen ist, eben nicht zu Spaltungen zu benutzen, sondern zum Aufbau der gesamten Gemeinde. Und darauf geht er jetzt auch in dem folgenden Text noch etwas intensiver ein, wenn es dann um die Gemeinde als Organismus geht. Zusammenfassend schauen wir uns vielleicht einfach nochmal die Fragen vom Anfang an, inwieweit wir die gestreift und beantwortet haben. Was sind Geistesgaben? Also Gaben Gottes an die Gläubigen zum Nutzen für die Gemeinde und zur Ehre Jesu. Haben wir also, denke ich, beantwortet. Wie viele gibt es? Noch nicht ganz beantwortet, aber zumindest einige Beispiele gesehen. Und auch gesehen, dass es nicht so recht eine feste Gruppeneinteilung gibt. Hat jeder Gläubiger eigentlich welche? Das haben wir gelesen, ne? Bin ich nicht so direkt darauf eingegangen, aber im Vers 7 heißt es doch, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Also können wir sagen, jedem wird Offenbarung geschenkt. Gibt da keine Ausnahmen, nicht nur irgendein Pastor oder sowas. Woher weiß ein Mensch, ob er bestimmte Gaben hat? Darauf sind wir noch nicht so richtig eingegangen oder Paulus noch nicht. Da kommen wir vielleicht später nochmal wieder drauf zurück, dann insbesondere im Kapitel 13 wird das auch nochmal so ein bisschen indirekt thematisiert. Ja, wie wichtig sind die verschiedenen Gaben, das kommt eigentlich auch erst im weiteren Verlauf des Kapitel 12 und auch der unterschiedliche Wert der Gaben wird eigentlich erst in Kapitel 13 deutlich und auch die Geistestaufe haben wir noch nicht angesprochen, das heißt also, es werden weitere Antworten folgen. Für heute können wir auf jeden Fall mitnehmen, wir haben ein Kriterium, wo wir in der ersten Hilfe für den ersten Ansatz unterscheiden können, ob etwas den Herrn ehrt, es ihn groß macht oder aber eben nicht und ob es dann von Gott, vom Geist kommt oder eben nicht. Amen.
Danke, Elmar. Dann huschusch in die Kinderstunden und Bibelstunden. Amen. Ja.